Also wer selbstverantwortungsvoll wirtschaftet, realistische Konsumentscheidungen trifft und jetzt nicht dauernd mehr ausgibt, als er sich eigentlich leisten kann, wer auch immer wieder mal offen über Finanzen spricht, der gibt unbewusst oft die besten Lektionen weiter. Also dem Kind zu sagen, es geht nicht alles und es ist auch nicht sinnvoll, alles zu haben. Selbst wenn wir jetzt genug Geld haben, ist es nicht sinnvoll, jedem Impuls sofort nachzugeben, jedes neueste Produkt sofort zu kaufen. Das sind ganz wichtige Lektionen. Das waren sie immer schon, nur waren die Gefahren, sagen wir, vor 100 Jahren, vor 50 Jahren, selbst vor 20 Jahren noch kleinere.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gut zu wissen. Ich bin Renate Bergtold und beschäftige mich heute mit dem Thema Finanzen für Kinder. Wie erklärt man seinem Kind, warum Sparen sinnvoll ist? Wie viel Taschengeld ist eigentlich wichtig? Sollten mein Sohn oder meine Tochter schon etwas übers Investieren lernen? Und wie kläre ich sie richtig übers Schuldenmachen auf? Das und mehr bespreche ich heute mit dem Finanzprofessor Jürgen Huber von der Universität Innsbruck. Bevor wir aber loslegen, gibt es 5 Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. 20% der Jugendlichen und jungen Erwachsenen geben an, Schulden zu haben. Zu diesem erschreckenden Ergebnis kam eine in Deutschland durchgeführte Studie der Jugendforscher Simon Schnetzer und Klaus Hurellmann. Während früher das Sparschwein die wichtigste Geldaufbewahrung war, nutzen Kinder und Jugendliche heute vermehrt digitale Lösungen. 22% der Eltern fühlen sich in der Vermittlung von Finanzwissen unwohl oder gar überfordert und haben Schwierigkeiten, Geldthemen zu erklären. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage unter Eltern von Kindern im Alter von 10 bis 18 Jahren im Auftrag des Kreditkartenanbieters Mastercard. Von den befragten Kindern sind immerhin 70% der Meinung, es gelinge ihren Eltern gut, ihnen den Umgang mit Geld verständlich zu vermitteln. 12% geben jedoch zu Protokoll, dass ihre Eltern finanzielle Themen schlecht erklären. In den meisten Fällen, nämlich bei 79%, sind die Eltern die wichtigste Quelle für Finanzwissen und das mit großem Abstand. Den zweiten Platz belegt der Selbstversuch, also das klassische Learning by Doing, gefolgt von der Internetrecherche. Gerade einmal 11% nennen ihre Lehrer als Informationsquelle. Sogar Social-Media-Influencern messen Kinder und Jugendliche mit 14% eine höhere Bedeutung zu. Wie gelingt es aber nun, Kinder und Jugendliche richtig und rechtzeitig auf das Thema Finanzen vorzubereiten? Welche Themen schneide ich an und welche lieber nicht? Diese und mehr Antworten liefert mir jetzt mein heutiger Gesprächspartner. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin zu Gast heute in der Universität in Innsbruck und zwar genauer beim Leiter des Instituts für Banken und Finanzen, Professor Jürgen Huber. Herzlich willkommen zu unserem Podcast.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Danke, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Wir sprechen über ein Thema, über das eigentlich nicht viel gesprochen wird. Und zwar geht es um das Thema, wie spreche ich mit meinem Kind über Geld? Über Geld spricht man nicht, ist leider eine sehr gängige Aussage. Warum ist das Thema Finanzen eigentlich so negativ behaftet?
Das kann ich nicht wirklich beantworten. Ich kann Ihnen sagen, wie Sie es ja auch schon angedeutet haben, dass das nicht gut ist und dass man seinen Kindern nichts Gutes tut, wenn man über Geld nicht spricht. Natürlich sollte Geld nicht das Hauptgesprächsthema beim gemeinsamen Mittags- oder Abendtisch sein, gerade nicht mit sehr kleinen Kindern. Aber man kann seinen Kindern sehr viel Gutes tun und ein gutes Fundament schaffen, wenn man im Laufe der Jahre, die sie ja mit einem verbringen, immer wieder mal über Finanzen redet. Also Finanzbildung einfach auf die Schule abzuschieben und nachher zu sagen, in der Schule wurde es nicht gemacht und so, das funktioniert nicht, sondern gute Finanzbildung beginnt zu Hause im Alltag, indem die Kinder ganz natürlich mitbekommen, Geld ist ein Teil des Lebens, genauso wie gemeinsames Spiel, gemeinsame Aktivitäten, Essen, Kochen etc. Geld spielt eine Rolle, denn man braucht es für fast alles und ein gesundes Verständnis von Geld zu haben, von Konsum, von Verantwortung, der damit einhergeht, das ist etwas der wertvollsten Dinge, die Eltern ihren Kindern mitgeben können. was leider sehr oft nicht passiert. Also wir sehen, gerade ist wieder ein Notruf sozusagen der Schuldnerberatung rausgekommen, dass mehr Schuldnerberatung denn je notwendig ist, dass hier sehr viel nachgefragt wird, dass das auch ganz oft junge Menschen betrifft und dass es hier ein sehr starkes Gefälle bildungsmäßig gibt. Also dass es eher die Jugendlichen oder Menschen aus bildungsferneren Haushalten sind, die hier öfter betroffen sind. Da ist oft natürlich das Einkommen niedriger. Da sind aber auch manche, wie soll ich sagen, toxische Ausgabenmuster dabei.
Da gibt es vieles, was ich heute noch ansprechen möchte. Aber das erste Stichwort, das Sie mir geliefert haben, das Alter des Kindes. Gibt es denn ein Alter, wo man sagt, naja, jetzt wäre der Zeitpunkt gut, wo ich anfange, mit meinem Kind über Geld zu sprechen?
Ich würde mal sagen, im Kindergarten oder gar noch vorher hat es nicht wirklich was zu suchen. Es werden einzelne Punkte kommen. Wenn ein fünfjähriges Kind meint, es muss jetzt dies oder jenes teure Ding haben, dann kann man ihm schon einmal klar machen, dass Geld nicht auf den Bäumen wächst, sondern dass Geld verdient werden muss, dass da Arbeit dahinter steckt, dass das genau der Grund ist, dass die Eltern auch oft einmal nicht zu Hause sind und dass man nicht alles haben muss, auch wenn es manche andere haben. In meiner Erfahrung, ich bin selber zweifacher Vater und habe natürlich auch Neffen, Nichten etc. um mich auch mit der Literatur beschäftigt, kann man dann durchaus in der Volksschule schon anfangen, über Geld zu reden und hier auch positive Verhaltensmuster zu etablieren. Also was wir beispielsweise in der Familie gemacht haben, waren zu sagen, wir haben gesagt, für jede Schulstufe gibt es pro Woche 1 Euro an Taschengeld. Also in der ersten Klasse Volksschule war das nur 1 Euro pro Woche oder 4 pro Monat. In der zweiten sind es dann 8 pro Monat, in der dritten 12, dann 16 und so wächst das. Das war ein Muster, das wir sehr früh etabliert haben, beim ersten Kind schon, beim zweiten auch durchgezogen, dass die Kinder es sehr fair empfunden haben, dass eine sehr klare Regel und Regelung ist, wo sozusagen auch Lohnerhöhungen drin sind mit jeder weiteren Schulstufe. Das war sozusagen einmal ein Muster, wie man gut umgehen kann. Und das auch sehr vieles ermöglicht, über das wir noch reden können, nämlich so etwas wie Sparen auf eine größere Investition. Das mag ein Computerspiel sein, das mag was auch immer sein für das Kind. Da sieht sie dann, okay, da muss ich jetzt 2 Monate sparen, damit sich das für mich ausgeht, was ich hier haben will. Was auch immer das pro Kind ist. Und je älter das Kind wird, umso zentraler wird Geld oft einmal, umso näher kommt man auch dann einer Phase, wo das Kind dann einmal selber beginnt, auch Geld zu verdienen, mit einem Ferialjob, vielleicht auch nur einem Onkel oder den Großeltern was hilft und der Opa nachher sagt, hier hast 10 Euro, weil du so nicht geholfen hast oder was auch immer. Geld steigt über die Jahre in der Bedeutung und Präsenz an. Ich würde jetzt nicht beim 6-7-Jährigen dauernd einmal drüber reden. Aber mit Taschengeld, regelmäßigen Taschengeld und auch mit Grenzen beim Geld, kann man hier schon sinnvolle Lenkungseffekte und sinnvolle, gute Verhaltensmuster etablieren.
Weil Sie gerade das Thema Taschengeld ansprechen, wie finde ich denn die richtige Höhe für das Taschengeld zum richtigen Alter? Weil die Kinder vergleichen sich ja dann ab der Schule schon gerne und da wird ja schon angegeben mit so viel bekomme ich.
Boah, okay, also das ist schwierig, das hatten wir Gott sei Dank kaum. Also die ganz richtige Höhe gibt es nicht, wenn man es googelt, wenn man liest etc., dann kommt man eh so in diese Richtschnur, wie ich es vorher genannt habe. Also was für uns gut funktioniert hat und meines Erachtens durchaus Sinn macht, es sollte über die Jahre steigen, also es wird regelmäßig über die Jahre steigen, die Kinder werden verantwortungsvoller. Man kann ihnen mehr zutrauen, umgekehrt steigen ja teilweise die Bedürfnisse. Und mit dieser Regel von 1 Euro pro Woche oder lassen Sie es 5 Euro pro Monat sein, pro Schulklasse, kommt man, glaube ich, ganz gut hin. Ich wäre vorsichtig, zu viel zu geben, weil das dann eben teilweise schon dazu führt, dass das Kind das Gefühl hat, ich kann mir eh immer alles leisten und wenn ich dann was Besonderes brauche, kriege ich es auch noch. Also wir haben eher oft einmal die Gefahr, dass zu viel gegeben wird und dass man, ja, wie gesagt, in Konsummuster reinkommen, die dann eher nicht gut sind, wo einfach völlig klar ist, auch in jeder Mittagspause kaufe ich mir, was ich will, in dem Geschäft, wo ich will und so weiter. Das führt dann schon zu mangelnder Selbstkontrolle und zu dem Gefahr, dass man das Gefühl hat, ja, Geld ist eh einfach da und ich kann ausgeben. Und das sehen wir dann später auch in der Schuldnerberatung, Statistiken etc., indem dass es ganz vielen nicht gelingt, ja, ihre Ausgaben in den Griff zu bekommen. Denn ganz oft ist es ja nicht das mangelnde Einkommen, sondern das, dass sie die Ausgaben nicht im Griff haben, die in eine Schuldenproblematik führen oder einfach dazu, dass man sich nichts ersparen kann und kein Vermögen aufbauen kann.
Und da sprechen Sie gerade ganz was Zentrales an. Kinder schauen sich ja viel von ihren Eltern ab und wurden ja hineingeboren in eine Welt des Überflusses. Es gibt nicht nur wie früher zu Weihnachten Geschenke und zu Ostern und vielleicht zum Geburtstag, das war's. Es gibt ja zwischendrin auch für jede Gelegenheit und die Kinder werden überhäuft mit Sachen. Wie lernen Sie denn diesen Unterschied kennen, dass es eben nicht immer alles gibt, dass man auf gewisse Dinge hinsparen muss?
Ja, also Sie sprechen schon an, viele schaffen es gar nicht, weil auch die Eltern es teilweise schon nicht mehr gelernt haben und nicht mehr vorleben. Also wir leben durchaus in einer Konsumgesellschaft, in unterschiedlichen Ausmaßen natürlich. Manche Familien, Paare, Individuen haben das sehr gut im Griff, andere haben es überhaupt nicht im Griff. Die Marketingabteilungen aller Firmen der Welt bemühen sich auch hingebungsvoll, dass sie uns überzeugen, dauernd konsumieren zu müssen. Und da liegt schon an jedem Einzelnen hier Vorbild zu sein. Denn in dem Moment, wo man Eltern wird, hat man sehr viel Verantwortung. Und die Kinder beobachten sehr genau und sehen sehr genau, wie ihre Eltern mit Geld umgehen. Also wer selbst verantwortungsvoll wirtschaftet, realistische Konsumentscheidungen trifft und jetzt nicht dauernd mehr ausgibt, als er sich eigentlich leisten kann, wer auch immer wieder mal offen über Finanzen spricht, der gibt unbewusst oft die besten Lektionen weiter. Also dem Kind zu sagen, es geht nicht alles und es ist auch nicht sinnvoll, alles zu haben. Selbst wenn wir jetzt genug Geld haben, ist es nicht sinnvoll, jedem Impuls sofort nachzugeben, jedes neueste Produkt sofort zu kaufen. Das sind ganz wichtige Lektionen. Das waren sie immer schon, nur waren die Gefahren, sagen wir, vor 100 Jahren, vor 50 Jahren, selbst vor 20 Jahren noch kleinere. Denn mittlerweile haben wir Internet, wir haben Social Media und das sind permanente Vergleichsplattformen. Und wenn Sie jetzt mit den Schülern von mir aus, mit Ihren 25 Mitschülerinnen und Mitschülern vernetzt sind, dann sehen Sie permanent, ist irgendwer auf Urlaub, hat die neuesten Sportschuhe, hat den neuesten Headphone, hat ein neues Telefon. Obwohl jeder Einzelne von mir aus eh nur einmal auf Urlaub ist, alle 3 Jahre ein neues Telefon hat. Aber wenn ich 25 Leute in der Peer Group habe, dann ist jede Woche bei irgendeinem dieser Leute was. Und ich habe nur permanent das Gefühl, alle anderen haben alles und ich habe das nichts. Und das ist eine ganz große Gefahr unserer Konsumwelt, der sozialen Medien und des permanenten Vergleichs, der leider auch dazu führt, dass A, sehr viele Leute, und zwar mehr Leute als früher, unzufrieden sind, dass auch Depressionen zunehmen und so Sachen. Also wir müssen da, glaube ich, echt als Gesamtgesellschaft vorsichtig sein. Und jeder Einzelne, der jetzt Eltern, Großeltern, Onkel, Tante, wie auch immer involviert ist in Kindererziehung, sollte sich da bewusst sein, wie gefährlich das ist, dass sich hier vieles auch negativ verschoben hat. Also wir haben viele wissenschaftliche Studien, Erhebungen, die zeigen, dass Depressionen und noch Schlimmeres im Ansteigen ist. Seit etwa 12, 13 Jahren, seit sozusagen Smartphones verbreitet sind und diese sozialen Plattformen. Und da muss man sich schon seiner Verantwortung als Eltern bewusst sein. Und auch immer wieder mal Grenzen aufzeigen. Natürlich ist es viel bequemer, einfach zu sagen, ja, mein liebes Kind, du darfst alles. Ja, mein Schatz, passt. Ja, kauf mal. Dann ist man Parent of the Year. Aber man tut seinem Kind nichts Gutes. Sondern es ist wichtiger, mal zu sagen, nein, wir brauchen das jetzt eigentlich nicht. Wir haben ja noch gute Kleidung, gute Schuhe. Wir müssen nicht dreimal im Jahr auf Urlaub, sondern genießen wir dieses eine oder zweimal nach Italien fahren, das wir haben. Damit gibt man den Kindern längerfristig wesentlich Besseres mit. Man kann auch Themen wie Nachhaltigkeit, Umweltschutz etc. einfließen. Es greift dann oft gut in sich, dass nämlich die nachhaltigen Lösungen, die auch unsere Gesellschaft und unser Planet braucht, auch finanziell nachhaltiger sind und man ja nicht mehr ausgibt, als man eigentlich hat.
Sie haben es vorhin schon angesprochen, es gibt ja einen Gap in unserer Gesellschaft auch. Also es gibt ja auch viele Kinder, die können sich oder deren Eltern können sich gar nicht alles leisten. Wie spricht man denn mit Kindern über Geldsorgen oder sollte man sie überhaupt mit solchen Themen belasten?
Nicht zu sehr. Also es gibt natürlich immer wieder mal Familiensituationen, Jobunsicherheit, ein Geschäft läuft nicht gut etc. Scheidung, das sind natürlich Sachen, da kommen Geldsorgen daher. Ich glaube, dass man jetzt grundsätzlich nicht die Kinder damit wahnsinnig belasten oder überbelasten sollte. Wiederum altersgerecht natürlich. Ich brauche nicht mit einem 7-Jährigen reden, dass jetzt es furchtbar schlecht ist. Mit einer klugen 15-Jährigen kann ich das natürlich schon wesentlich besser machen. Aber grundsätzlich zu sagen, Geld ist nicht unbegrenzt da, Geld muss verdient werden. Wir können halt nicht mehr ausgeben, als wir haben. dass halt auch einmal schwierigere Zeiten sind. Also es durchlebt momentan, wenn man so will, der Staat etwas schwierigere Zeiten. Wir haben ein hohes Budgetdefizit. Der Staat hat lange viel mehr ausgegeben, als er eingenommen hat. Die Wirtschaftslage ist nicht besonders gut. Das heißt, auch viele Unternehmen tun sich schwer, das zu verdienen, was sie brauchen. Die Joblage, die Lohnerhöhungen. Also sowas darf man jetzt gerade mehr wegen älteren Kindern ruhig ansprechen, auch im Sinne einer umfassenden Finanzbildung und denen halt auch zu erklären. Es gibt immer wieder mal gute und schlechte Zeiten, es gibt fettere und magerere Jahre und dann auch zu sagen, jetzt haben wir eher magerere und wir waren ja vor 2-3 Jahren, sagen wir mal, sind wir geflogen in den Urlaub und dieses Jahr fliegen wir halt nicht, sondern bleiben in Österreich oder fahren irgendwo in der Gegend hin. Also den Kindern vorzuspiegeln, es geht eh immer alles und alles ist kein Problem. Wiederum, damit tut man ihnen nichts Gutes. Generell würde ich jetzt aber schon sagen, die Familienfinanzen zu verwalten, das Geld zu verwalten und auch die Sorgen, die damit verbunden sind, sollte schon bei den Eltern sein und eher nicht bei den Kindern und schon gar nicht bei sehr kleinen Kindern.
Aber kann man Kinder dann in größere Finanzentscheidungen mit einbeziehen, wenn man jetzt sagt, boah, Urlaub steht an, sollte man das tun?
Wie gesagt, hängt total von den Kindern ab. Also manche Kinder interessieren sich auch für Finanzen, manche Kinder sind völlig uninteressiert daran und nur an anderen Sachen, Spiel, Musik, was auch immer interessiert. Und manche andere interessieren auch so Geschäftsentscheidungen. Und Sie haben jetzt einen Urlaub genannt. Eine noch größere Entscheidung wäre zum Beispiel, von einer Mietwohnung in eine Eigentumswohnung umzuziehen. Und da kann man dann schon mit dem 12-jährigen Sohnemann diskutieren und sagen, du, wir schaffen uns Eigentum, das ist toll. Das bedeutet aber, dass wir die nächsten paar Jahre schauen müssen, dass wir diese Kreditraten zahlen und daher werden wir kein neues Auto kaufen, wir werden auch keine neuen Ski kaufen, sondern wir werden bei unseren Konsumausgaben ein bisschen zurückstecken, haben dafür aber unsere eigene Wohnung, die gehört für immer uns, die gehört später auch dir und so weiter. Also ich glaube, sowas kann man dann schon umfassend gut erklären und mit den Kindern ausmachen. Man kann auch, was glaube ich wertvoll ist, den Kindern erklären, es gibt immer wieder mal Trade-offs sozusagen. Wenn ihr jetzt diesen teuren Urlaub wollt, wenn ihr sagt, wir wollen dieses Jahr unbedingt nach XY fliegen oder was, dann bedeutet das aber, dass dieses oder jenes sich nicht ausgeht. Also eben immer wieder mal aufzuzeigen, ja, wenn du das willst, dann geht aber das nicht, denn so wird es später im Leben ja auch laufen. Ihn auch immer wieder mal klar machen, hinter viel Geld steckt harte Arbeit. Schlaraffenland und alles ohne Einsatz, das geht für 4-jährige Kinder, aber irgendwann dann nicht mehr.
Weil Sie jetzt das Thema Schulden schon mehrfach erwähnt haben, was müssen Kinder zum Thema Schulden wissen?
Dass diese gefährlich sind. Das heißt, gefährlich, weil sie eine Schuldenspirale werden können, weil einen sozusagen die Zinsen auf die Schulden und die Zinseszinsen und so weiter mit der Zeit sehr erdrücken und niederdrücken können. Ein bisschen Schulden, gerade einmal, vor allem wenn es für ein Investment ist, wie in eine Wohnung, das ist ja völlig in Ordnung. Es gibt aber auch viele, also gerade die dann in der Schuldnerberatung landen, die schlittern in Schulden rein über Konsumausgaben, über Glücksspiel, was sehr, sehr gefährlich ist, wo sie einfach Geld ausgeben, das sie eigentlich kaum hätten. Wo sie sich dann auch Geld ausleihen bei irgendwelchen Kanälen, wo die Zinsen sehr hoch sind, wo man dann 10, 20, 30 oder gar noch mehr Prozent Zinsen zahlt. Und in dem Moment, wo die Kinder Zinsen und Zinseszinsrechnung lernen, das ist wahrscheinlich so mit 12, 13 Jahren, kann man dann schon einmal hergehen und ihnen zeigen, dass das eine exponentiell steigende Funktion ist. Das heißt, dass das nicht 3% ist ja wurscht oder 10%, wem kümmert ein Zehntel? Es ist 10% pro Jahr und nach 10 Jahren hat sich das aber aufgeschaukelt, nicht einmal zu 100%, sondern zu weit über 200% durch die Zinseszinsen. Und diese Gefahren einmal aufzuzeigen, ihnen zu zeigen, dass das exponentiell wächst auf der Schuldenseite, ist, glaube ich, sehr wertvoll. Und man kann das dann ja gleich zeigen, dass das auch eine große Chance ist, wenn ich nämlich Investor bin. Was wir bisher noch gar nicht angesprochen haben, weil es wirklich erst relevant wird, wenn die Kinder mal 15, 16, 17 sind, wenn sie vielleicht auch über einen Ferialjob oder sonst einen kleinen Nebenjob am Wochenende Geld verdienen, ist die Investitionsseite. Also auch Kinder können schon investieren. Wir haben mittlerweile sehr viele sehr praktische und kostengünstige Investitionsprodukte. Also meine eigenen Kinder haben beide sehr früh, also bevor sie 12 Jahre waren, ein eigenes Aktiendepot begonnen. Natürlich mit keinen großen Summen, sondern das sind aber wenige 100 Euro. Dann sind es auf wenige 1000 gewachsen, jetzt sind es schon mehrere 1000. Und da sind sie recht stolz drauf. Das heißt, dieser negative Effekt der Zinseszinsen bei Schulden ist ein positiver Effekt der Zinseszinsen bei Investments. Das heißt, wenn ich jetzt bei einem Aktieninvestment von 6% durchschnittlicher Rendite ausgehe, also 6% Wertzuwachs pro Jahr im Schnitt, dann kommt da selbst von 12 bis 19 Jahren, in diesen 7 Jahren, einiges zusammen. Das heißt, das Geld verdoppelt sich fast und es zeigt den Kindern, dass sie anstatt des Geldes, das sie reinbekommen, Weihnachten kriegt man gerade mal 100 Euro von der Oma extra oder zum Geburtstag dies oder man verdient was. Das muss ich nicht ausgeben und das soll ich auch nicht ausgeben, sondern ich investiere es und habe später mehr für die Zukunft. Das hat bei meinen Kindern sehr gut funktioniert. Es gibt auch wissenschaftliche Studien, dass das sehr gut funktioniert. Gerade auch, wenn man es automatisiert, wenn man da einen Sparplan macht und später mal, wenn man dann ein bisschen Geld verdient, einfach pro Monat 50 Euro einzahlt, automatisiert in einen Aktienfonds, Sparplan zum Beispiel. Und da kann man den Zinseszinseffekt sehr positiv nutzen. Also man sollte über Geld nicht nur negativ reden oder vor allem nicht negativ, denn für Geld kann man sehr viele schöne Dinge kaufen. Man sollte natürlich hinweisen auf die Gefahren einer Überschuldung. Man sollte vor allem aber die Chancen eines Investments zeigen, denn je früher man mit sowas anfängt, umso besser. Und durch im Schnitt die positive Erwartungsrendite ist es schon so, dass die Erfahrung der Kinder, der Jugendlichen meistens eine gute ist.
Aber bei Aktien muss man ja auch dazu sagen, es ist auch ein riskantes Unterfangen. Mhm. Ich kann mich erinnern, wie ich so 12, 13, 14 war, hieß es Finger weg. Fonds, Aktien, Finger weg, da verlierst du dein Geld quasi. Hat sich mittlerweile Gott sei Dank gewandelt, auch durch das Aufkommen von ETFs. Da gibt es auch gute Sparpläne. Nichtsdestotrotz müssen Kinder ja auch lernen, wie riskant das sein kann.
Ja, also schade, dass Ihnen wer mit 12, 13 gesagt hat, Finger weg. Das ist leider in Tirol, Österreich, Mitteleuropa immer noch recht üblich. In Amerika, Kanada oder Australien und auch Schweden ist das ganz, ganz anders. Dort hat praktisch jeder ein eigenes Aktiendepot. Bei uns ist es gerade einmal jeder Zehnte. Was bedeutet das? Dass die meisten Leute ihr Geld am Sparbuch liegen haben, kriegen dort Zinsen, die meistens unter der Inflationsrate liegen und haben damit netto keinen Zugewinn, sondern sogar einen realen Verlust, während mit Aktien meistens positive Renditen gibt. Sie haben aber völlig recht, es gibt auch Phasen, wo die Aktienkurse einbrechen und teilweise kann das schmerzlich sein. Also gerade vor wenigen Wochen hat Donald Trump sinnlose Zölle verkündet. Konsequenz, die Aktienkurse sind weltweit um rund 15% nach unten gegangen. Das heißt, wer da 10.000 Euro in seinem Depot hatte, hatte plötzlich 1.500 Euro weniger. Da steht dann ein rotes Minus dort. Aber gerade frühzeitig und wo die Beträge noch überschaubar sind, mit sowas umzugehen und das zu sehen, kann eine sehr wertvolle Lektion fürs Leben sein. Denn mittlerweile sind die Aktienkurse wieder dort, wo sie vorher waren. Das heißt, es ging nach unten, ging aber auch relativ schnell wieder nach oben. Und wenn man sozusagen einen Monat nicht reingeschaut hätte, würde man gar nichts mitbekommen haben. Und man soll ja auch, also gerade wenn man investiert, das soll ja was Langfristiges sein. Und dort zu lernen, ich schaue da nicht jeden Tag rein und nicht einmal jede Woche, sondern einfach jetzt Monat, alle 2-3 Monate einmal, dann ist die Überraschung meistens eine positive. Denn je längerfristig man investiert, umso wahrscheinlicher ist es, dass man im Plus ist. Und aber umgekehrt eben auch einmal mit den kurzfristigen Rückgängen und Rückschlägen umzugehen, ist auch wertvoll, auch das zu erfahren und vielleicht auch zu erfahren, ich kann damit nicht umgehen. Also es ist ja nicht so, dass Aktien das Allheilmittel der Welt sind und dass das für jede und jeden genau das Richtige ist. Und wenn jemand sagt, das macht mich ganz fertig und nervös und ich kann damit nicht umgehen, dann ist es auch eine wertvolle Lektion. Also wie gesagt, es ist nicht das Allheilmittel. Also ich teile Ihre Meinung, dass ETFs, Exchange Traded Funds, börsengehandelte Fonds, tolle Produkte sind. Die sind sehr kostengünstig, sehr flexibel und ich rate generell fast jedem dazu, das zu machen. Nur es gibt natürlich Menschen, für die es nicht das Richtige ist, wenn sie permanent und nervös schauen und bei jedem leichten Kursrückgang traurig oder nervös werden, dann ist das vielleicht gesamt gesehen für ihr Wohlbefinden nicht das Richtige.
Ein wichtiges Learning, das man daraus ziehen kann, ist das Thema Steuern. Denn die Kinder werden dann irgendwann merken, wenn sie dann erwachsen sind und ewig gespart haben und sie lassen sich dann die Gewinne ausschütten. Der Staat schneidet mit. Soll man so trockene Themen eigentlich wie Steuern und Kredite und sowas auch besprechen mit den Kindern?
Nicht zu früh. Also wie gesagt, ich habe vorher erwähnt, Taschengeld finde ich sinnvoll, ziemlich mit Eintritt in die Volksschule. Darf natürlich auch wer mit erst mit 7, 8, 9, wie auch immer, es liegt natürlich bei jeder Familie. Aber Taschengeld, mit Geld umgehen, ein bisschen Eigenverantwortung für eigenes Geld, das darf meines Erachtens ruhig schon im Volksschulalter beginnen, Steuern nicht. Also das ist schon ein komplexeres Thema, das ja, also auch ich jetzt vor 13, 14 mit meinen Kindern nicht besprochen habe und das da, glaube ich, noch nicht wahnsinnig viel Sinn macht. Ab 13, 14 kann man sowas dann einmal durchaus diskutieren. Warum? Weil es auch in den Mathematikkursen dann vorkommt. Also in dem Moment, wo nachher über Mehrwertsteuer, auch einmal Einkommensteuer etc. gesprochen wird, macht es dann Sinn und kommt vielleicht auch die Frage von den Kindern ja selbst, dass sie einmal fragen, zahlen wir eigentlich auch Steuern? Wie hoch sind denn unsere Steuern etc.? Dann kann man durchaus einmal diskutieren und sagen, ja, ich zahle Einkommensteuer, ich zahle Sozialabgaben, Pensionsbeiträge, Mehrwertsteuer. Da kommt einiges zusammen. Diese Steuern braucht der Staat auch, damit er dir eine gratis Schule und später eine Uni bezahlt, damit wir gute Straßen haben, Polizei etc., also all das, was es an öffentlichen Gütern gibt. Das heißt, grundsätzlich, wie ein Staat funktioniert mit Steuereinnahmen, Ausgaben, kann man schon machen. Dass einem dadurch Geld weggenommen wird, sowohl vom Einkommen als auch dann vom Kapitalertrag, darf man auch diskutieren und dann schauen, wie was für Diskussionen sich da daraus ergeben und entspinnen. Das kann ja sehr spannend sein.
Ein Thema, über das sich jeder Gedanken machen sollte, aber die Frage ist, ab wann ist die Rente? Im Kinderalter ist es natürlich noch weit weg, aber sollte man das auch zum Thema machen?
Also ja, im Kindesalter ist extrem weit die Rente weg, denn Rente, das ist etwas, das betrifft die Großeltern vielleicht, die oft noch gar nicht. Als Finanzwirt, als Professor für Finanzwirt kann ich sagen, je früher, desto besser. Jeder einzelne Hörer, Hörerin, den würde ich raten, früh anzufangen, sich selber, hört man es, das dritte Standbein aufzubauen, also selber ein Aktiendepot oder sonst eine Pensionsvorsorge zuzulegen. Eine gute Pensionsvorsorge ist ein Eigenheim, das mir gehört. So es irgendwie finanziell machbar ist, wir tun uns in Tirol schwer, braucht man nicht diskutieren, also leistbares Wohnen ist ein großes Thema, aber es ist eine der besten Vorsorgen gegen Altersarmut und dagegen, dass man dann im Alter zu wenig hat. Nur, was wir sehen, was wir auch medial momentan hören, die Finanzierung der Pensionen ist eine große Herausforderung. Es geht mehr als ein Viertel aller Steuereinnahmen nur in den Ausgleich des Defizits der Pensionen. Und das wird aufgrund des demografischen Wandels, das heißt dessen, dass wir erfreulicherweise dank guter Medizin, guter Ernährung im Schnitt immer älter werden, sind die Leute immer länger in Pension. Wir haben nicht mehr junge Leute. Also sozusagen das Loch im Pensionstopf wird größer werden. Der Staat wird gegenlenken müssen. Es wird null Lohnrunden geben, also null Pensionserhöhungen. Es wird verschiedenste Formen der offenen oder leicht verdeckten Kürzungen geben. Wie es, also gab über die letzten Jahrzehnte schon ein paar Pensionsreformen und das waren immer Kürzungen. Das wird so weitergehen. Das heißt, wer im Alter finanziell gut dastehen will, seinen Lebensstil weiter so pflegen können will, der muss schauen, dass er sich selber was aufbaut. Das ist idealerweise ein Eigenheim, damit man später nur noch die Betriebskosten hat. Und ein Aktiendepot, das heißt, dass man einfach schaut, dass man ein Zehntel seines monatlichen Einkommens in einen ETF-Sparplan einzahlt beispielsweise, dann kommt eine sehr erkleckliche Summe raus. Wie bald erkläre ich das Kindern? Wie gesagt, sicher keinem 6-Jährigen, durchaus einer 16-Jährigen. Also die haben Zinseszinsrechnung und so weiter genug gelernt. Und wenn ich da einmal hergehe mit einer guten Zinseszinsrechnung und 6% Zins ihnen zeige, was da rauskommt bis 66, wenn ich jetzt eine 16-Jährige nehme, dann werden die beeindruckt sein, dass selbst von relativ überschaubaren Startbeträgen sehr beeindruckende Endbeträge rauskommen. Und das kann dann schon überzeugen und auch sinnvoll sein.
Die abschließende Frage in dem Zusammenhang ist dann aber, wie findet man die richtigen Produkte? Wir wissen bei Banken, die versuchen natürlich in erster Linie ihre Produkte an den Mann zu bringen. Mhm. Das muss nicht immer, es kann natürlich, aber es muss nicht immer das Beste für einen selbst sein. Wie findet man auch für sein Kind im Hinblick auf langfristige Investments oder in langfristige Entscheidungen einfach gute Produkte?
Grundsätzlich gibt es im Internet sehr gute Vergleichsplattformen. Also weil Sie ETFs angesprochen haben, da gibt es justetf.com. Die vergleichen gratis verschiedenste ETFs. Eine ganz wichtige Kerngröße, die man anschauen muss, ist die Gesamtkostenbelastung. Denn ich muss grundsätzlich davon ausgehen, Die Zukunft ist unsicher, das heißt, niemand weiß, wie sich eine bestimmte Aktie oder auch alle Aktien gemeinsam in Zukunft entwickeln werden. Wir wissen aber, und dafür gibt es ganz klare Daten, dass über die letzten 20 Jahre, 50 Jahre, 100 Jahre, noch 200 Jahre Aktien im Schnitt um ungefähr 6% gestiegen sind. Wir können davon ausgehen, dass das wahrscheinlich auch die nächsten 20 und 50 Jahre so bleiben wird. Denn da ist ein wertgenerierender Prozess dahinter, da sind jeweils die besten Erfinder, die tüchtigsten Unternehmerinnen, viele Ingenieure etc. probieren die besten Produkte und Dienstleistungen hier zur Verfügung zu stellen. Das heißt, was ich tun sollte, ich sollte in viele verschiedene Aktien investieren. Man nennt es eine breite Streuung oder ein diversifiziertes Portfolio. Genau das ist ein ETF. Also wenn ich einen ETF auf die 600 größten Aktien Europas oder die 1700 größten der Welt nehme, also den MSCI World oder den Eurostoxx 600, dann bin ich gut aufgestellt. Die entscheidende Kenngröße ist dann noch, wie viel zahle ich dafür? Gute ETFs kosten 0,2% pro Jahr oder sogar weniger. Was ich nicht tun sollte, wäre teurere Fonds zu nehmen, die 1 oder gar 1,5% pro Jahr kosten. Faktisch für dieselbe Leistung, aber kein besseres Produkt. Denn wenn ich sage, okay, ich kriege im Schnitt 6% Rendite, ein Viertel geht schon mal für die Kosten weg, weitere 2% vielleicht Inflation im Schnitt und dann noch ein Viertel Kapitalertragssteuer, dann bleibt mir fast gar nichts mehr. Und da ist ganz entscheidend, dass ich eben die Kosten gering halte. Wie finde ich diese Produkte? Nicht unbedingt bei meinem Bankberater, denn der Bankberater wird, und das ist auch völlig legitim natürlich, vor allem die Produkte der Bank anbieten. Und da hat sich auch manches gebessert, muss man sagen. Also die Kostenstrukturen der Banken, Produkte und Fonds sind im Schnitt günstiger geworden. Trotzdem muss ich aber als Käufer, als Investor schauen, dass ich die Kosten niedrig halte und diese meistens bei ETFs noch deutlich günstiger. Wo finde ich sie online am ehesten?
Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich hoffe, es waren für den einen oder anderen die richtigen Tipps dabei. Herzlichen Dank, Herr Professor.
Vielen lieben Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut und hoffen wir natürlich, dass es manchen Leuten ein bisschen hilft. Dankeschön.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.